Ja, wir haben heute das Thema, muss ich erstmal meinen Presenter anschalten, das Thema Jesus begegnen, Weltenherr und Erbarmer. Und diese Predigt knüpft in mancherlei Hinsicht an letzten Sonntag an. Letzten Sonntag habe ich über einen einzigen Vers gepredigt und das ist ja manchmal ganz hilfreich und schlicht, das kann man sich nämlich dann besser merken. Und heute soll es wieder um einen Vers gehen, nur um einen einzigen. Und die Verbindung zum letzten Mal ist dann auch noch, dass der Vers von heute genau vor dem Vers von letzter Woche steht. Also das heißt, einen ganz direkten Zusammenhang hat, nur dass wir sie sozusagen verkehrt rum betrachten, nämlich von hinten nach vorne, wenn man die beiden Wochen zusammen sieht. Also für uns Christen ist klar, in Christus begegnet uns Gott. Wenn wir das Wort Gott nehmen, dann kann man so viel darunter verstehen weltweit. Das ist nicht griffig. Welches Gottesbild steckt hinter deinem, hinter meinem Gott? Aber in Christus ist unser christliches Gottesbild ganz präzise geworden. In Christus, in Jesus Christus, der Mensch geworden ist, sich hier gezeigt hat und von dem wir Berichte lesen können, wo wir eintauchen können in Geschichten. In Christus gewinnt der christliche Gott ein ganz klares Gesicht. Und es wird deutlich, was nicht seine Handschrift ist und was seine Handschrift ist. Also in Christus begegnet uns Gott. Er ist die Tür zu Gott. Er ist der Weg. Das hat er von sich selbst gesagt. Christus ist also der Mensch gewordene, der gekreuzigte und auferstandene Gott. Unsere Teenies im Teenie-Glaubenskurs, der im August begonnen hat, die schreiben einmal im Monat hier im Gottesdienst mit. Dafür gibt es so ein Formular mit Tops und Flops und sie können da alles Mögliche eintragen. Und da gibt es auch eine Sparte Fragen. Und da habe ich nach dem 2.9., nach dem Gottesdienst, eine Frage gefunden. Denn in der Predigt hatte Uwe Heimowski erwähnt, dass er eine Ikone angesehen hat, die Ikone des trauernden Jesus, der ein Embryo in seiner Hand hält. Aber er trauert nicht über den Embryo, der ja in seiner Hand ist, sondern über die Mutter, die ihn abgetrieben hat. Und deshalb stand dann auf dem Bogen aus dem Teenie-Glaubenskurs die Frage, was ist eine Ikone? Berechtigte Frage. Und ich dachte, heute antworte ich mal auf diese Frage, denn wir wollen ja hier ganz aktuell mit Fragen umgehen. Und so kam ich darauf, heute eine Predigt als Antwort zu liefern, wieder ganz schlicht über einen Vers und über eine Ikone zu predigen. Also anhand der Ikone meinen Bibelvers, den ich mir ausgesucht habe, für heute zu entfalten. Ikonen. Vielleicht wisst ihr, was das ist. Die orientalischen Christen der ersten Jahrhunderte, die malten Darstellungen, biblische Gestalten und Themen. Und diese Darstellungen nennt man Ikonen. Diese Urbilder, einer der bekanntesten Ikonen, die sind im Umfeld der frühesten Christen entstanden. Das heißt, wenn wir das würdigen und wertschätzen und ansehen, dann sind wir ganz nah an den ersten Christen dran. Diese Bilder wurden auf Wände in Katakomben gezeichnet, wurden auf Wände von Hauskapellen gemalt. Manchmal schmückten sie als Mosaiken erste Kirchen. Es gab dann ab dem 5. Jahrhundert auch tragbare Ikonen, die man also mitgehen lassen konnte, verbreiten konnte, dass man nicht an einem Ort sie nur sehen konnte. Aber Ikonen sind eine Verkündigung. Wie geschriebenes Wort auch Verkündigung ist, ist das bebilderte Verkündigung. Und jetzt müssen wir uns eintauchen in eine Zeit, wo ja ganz viele Menschen überhaupt nicht lesen konnten. Und sie konnten etwas hören durch Verkündigung, durch gesprochenes Wort. Und dann hatten sie Bilder, die das nochmal vertieft haben und ihnen tief ins Herz geschrieben haben. Also wir merken, wie wichtig damals Bilder waren. Und Christen hatten kein Problem, Bilder zu malen. Auch wenn sie immer wieder bedroht wurden. Es gab die Bilderstürmer, die dann solche Ikonen, denen die Augen rausgeschnitten haben und solche Gemälde zerstört haben, weil sie dachten, das wäre irgendein Unrecht. Aber Christen wussten, dass verkündigtes Wort auch gut ergänzt wird durch verkündigende Bilder. Also wir können uns hineinversetzen in die Kraft von gemalten Bildern, wenn wir solche Ikonen ansehen. Denn wenn wir vor 1500 Jahren gelebt hätten, dann hätten wir nicht am Sonntagmorgen mal eben unsere Bibel-App im Handy öffnen können, um den Vers des Tages zu lesen oder das Losungsheft in die Hand nehmen können dazu. Wir hätten nicht unsere Bibel aus dem Regal oder vom Nachttisch nehmen können, um reinzusehen. Vielleicht wärt ihr dann jetzt schon Stunden durch den Staub unterwegs gewesen. Vielleicht zum Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel. Und neben dem ganzen Staub eures Lebens und dem Staub der Wüste, wärt ihr dann an einen Ort gekommen, wo ihr so eine Ikone gesehen hättet von Christus. Und neben der ganzen Verkündigung und Menschen, die bezeugen könnten, was sie mit Christus erlebt haben, was sie über ihn wissen, was in den Schriften steht, hättet ihr dieses Bild mitnehmen und im Herzen in euren Alltag tragen können. Damals gab es keine Flut von Bildern, von denen wir überflutet sind. Wir können heute sagen, jederzeit mit unserem Handy irgendwelche Fotos machen. Es gibt Fotografie schon seit vielen Jahrzehnten. Aber diese Bilder kommen aus einer Zeit, wo man danach hungerte, ein Bild zu haben und mitnehmen zu dürfen, Erinnerungen festhalten zu können. Und was vielleicht noch vorab, bevor ich euch das Bild zeige, die Ikone zeige, wichtig ist, diese Bilder der altorientalischen Kirchen, der Ostkirche, die wollen gar nicht gefallen. Die wollen gar nicht überprüft und bewertet werden auf ihren künstlerischen Wert hin. Die wollen auch gar nicht oberflächlich betrachtet werden. Diese Bilder sind eine Einladung, Gott zu begegnen. Und zwar Gott, dem Vater, Jesus Christus, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es geht um direkte Begegnung mit Gott. Wenn wir also Christus-Ikonen betrachten, wie gleich, dann geht es um deine persönliche Begegnung mit Gott. Jetzt heute in diesem Gottesdienst und durch die Botschaft dieses Bildes. Eine Ikone, eine Christus-Ikone will ein Fenster aufstoßen in die himmlische Welt, die uns verborgen ist und mit unseren Augen verborgen ist, will eine Brücke schlagen zwischen Gottes und unserer Welt. Eine Ikone möchte, dass wir mit dem Herzen und der Hilfe des Heiligen Geistes Gott begegnen, dass er etwas in uns berühren kann, Glauben wecken, vertiefen kann, dass wir etwas mitnehmen, was tief unser Inneres prägt, eine Glaubensgewissheit, ein neues Verständnis. Bei diesen Bildern geht es überhaupt nicht um Geschmack, darüber kann man ja streiten. Also die braucht euch nicht zu gefallen, aber sie soll euch anrühren, Gott zu begegnen. Solche Ikonen waren damals ein starker Zugang und für viele Christen auf der Welt ist das bis heute so. Ikonen sind gemalt, um uns zum Herzen Gottes zu bringen. Und so möchte ich jetzt einladen, dass wir heute mal auf eine ungewöhnliche Weise, gemessen an unseren üblichen Gottesdiensten, einmal auf diese Weise in Gottes Herz sehen, wer und wie er ist. Lass dich berühren, lass dich bewegen von der Botschaft, von der Verkündigung, denn Christus ist der Weltenherr und Erbarmer. Das ist der Vers, um den es mir heute geht. Apostelgeschichte 5, Vers 31. Gott hat Christus durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, um Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben, zu schenken. Und darin schließt sich dann der Vers vom letzten Sonntag an. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und der Heilige Geist. Gott hat Christus durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, um Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben. Wir sind hier bei einem absoluten Herzstück der christlichen Botschaft. Und das ist die Urikone Christus Pantokrator, das heißt lateinisch Christus der Weltenherrscher. Aus dem 6. Jahrhundert, aus dem Katharinenkloster am Sinai. Und es ist Jesus, der Gottessohn, als Wort und Bild, als verkündigte Botschaft. Jesus, der alles Regierende, der Allmächtige und zugleich der, der sich über alle, über dich persönlich erbarmt in seiner Liebe. Auffällig sind die großen Augen, auch sein für die damalige Zeit natürliches Aussehen. Und auffällig ist das Gold, was hier vielleicht jetzt nicht so leuchtet, aber wir können uns vielleicht vorstellen, wie es in der eigentlichen Ikone leuchtet. dieses Licht Gottes, was uns da trifft. Was auf Gottes Macht, seinen Glanz, seine Herrlichkeit weist. Auch auf unser Zuhause, auf das hin wir geschaffen sind. Angesichts des Staubs unseres Alltags und des Graus unseres Alltags, dieses glänzende Gold, da begegnet uns Gott. Jesus Christus, der Weltenherr und Erbarmer. Interessant ist an dieser Ikone, dass es zwei unterschiedliche Gesichtshälften gibt und die wollen wir uns jetzt anschauen. Da haben wir also die linke Seite von Christus, die rechte Seite, die wir sehen, und die stellt seine Gerechtigkeit dar. Auf dieser Seite hält er ein mit kostbaren Edelsteinen verziertes Buch. Das soll die Evangelien, die Berichte über das Leben Jesu darstellen. Die gute Nachricht. Diese rechte Seite wirkt strenger. Die eine Augenbraue ist auf der rechten Seite eher etwas hochgezogen. Dieser Blick ist eher wissend, fast bis ins Innere dringend. Es ist so, als wenn er sagen will, ich kenne dich. Ich kenne dich mit allem. Mit allem, was du bist, mit deinen Lasten, mit deiner Schwäche, mit deiner Schuld. Mir ist nichts verborgen. Und vielleicht kommen uns dann Bibelverse, zum Beispiel aus den Psalmen, Herr, du erforscht und du kennst mich. Und ich bitte sie, ob ich auf gutem oder nicht gutem Wege bin. Da ist also Christus der Weltenherrscher, der Blick des Weltenrichters, der das mächtige Wort Gottes in seiner Hand hält, der selbst das Wort Gottes ist in Person. Er wird uns am Ende der Zeiten einmal beurteilen. Es ist der Sohn Gottes, der Recht bringt, der Recht spricht und der Recht schaffen wird und der dich und mich zurecht bringen will. Wie wirkt dieser wissende Blick Jesu auf dich? Was macht es jetzt, heute mit dir, dass er dich durch und durch sieht und kennt? Wie fühlt sich das an? Unheimlich? Erschreckend? Oder beruhigend? Dass wir uns vor ihm gar nicht verstellen brauchen, weil er uns kennt, weil wir alle Masken ablegen können, da sie nichts nützen? Und wie fühlt es sich an, dass er der Weltenherr ist und Recht sprechen wird? Über dich, über alles? Was spricht er jetzt bei dir an? Was willst du ihm vielleicht sagen oder klagen in diesem Moment? Dein Recht liegt bei deinem Gott. Ist das nicht auch erleichternd und tröstlich? Da, wo wir vielleicht unter Ungerechtigkeit leiden, da, wo wir mitleiden, wo Ungerechtigkeit in dieser Welt geschieht, er wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Die Weltgeschichte läuft nicht ins Leere, sondern spitzt sich zu auf seine Wiederkunft. Und dann wird er alles Böse unter seine Füße treten. Er hat bereits über das Böse gesiegt am Kreuz von Golgatha. Dafür steht ja dieses Kreuz, für den Sieg Gottes, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Aber dann wird er endgültig seine Schöpfung und die Menschheit erlösen von allem Bösen. Was darf er heute bei dir zurechtbringen? Er ist der in der Offenbarung sagt, als er seinem alten Freund begegnet auf der Insel Patmos, da sagt er zu Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Jesus, der Weltenherr, wenn wir manchmal das Gefühl haben, es entgleitet so viel gesellschaftlich, politisch, weltweit. Er regiert. Er regiert. Und er darf dein Leben regieren. Und wenn du dein Leben unter seine gute Herrschaft stellst, dann wird er für dich auch das letzte Wort sprechen. Angesichts aller Widrigkeiten, Schwierigkeiten, Nöte und Leid Er wird das letzte Wort sprechen. Insgesamt für die Weltgeschichte, aber auch für dich. Und wenn du mit ihm im Bund bist, dann ist er als Weltenherr nicht erschreckend zum Fürchten, sondern dann sagt er zu dir, fürchte dich nicht. Was für ein Rückenwind für alle unsere Situationen. Egal, ob gerade die Sonne scheint oder der Stürme drohen. Der Weltenherr ist für dich. Ja, und dann gibt es die andere Seite. Gott hat Christus durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, um Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben. Christus, unser Retter, Christus, der Erbarmer. Zu dieser Seite, die wir hier links sehen, da gehört die Segensgeste, also von seiner rechten Seite. Wir sehen zwei Finger, die so nach oben weisen. Der Hinweis auf seine übernatürliche Herkunft, dass er menschliche und göttliche Natur hat. Und dann sind da die anderen drei Finger so zusammengelegt. Und das weist auf die Dreieinigkeit Gottes hin. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Diese Gesichtshälfte ist eher gütig, mild, barmherzig. Dieses Auge sieht uns gnädig an, barmherzig. Es ist eine weichere Gesichtshälfte. Was rührt dieser erbarmende Blick bei dir an? Paulus schreibt, Gottes Güte will uns zur Umkehr leiten. Umkehr heißt ja immer wieder, dass ich mich umdrehe und mich Gott neu zuwende. Das kann ich einmal ganz grundsätzlich, mein gottloses Leben aufgeben und mich Gott zuwenden. Aber das wird immer wieder nötig sein im Laufe unseres Lebens, diese immer wieder aktuellen Hinwendungen von allen Ablenkungen. Wir können uns heute diesem erbarmenden Christus hinwenden. Gibt es etwas, was dich jetzt berührt und anspricht, wovon du dich abwenden und ihm hinwenden willst? Welcher Bereich deines Lebens kann das heute sein? Vielleicht dein ganzes Leben. Spürst du die Kraft seiner erbarmenden Liebe? Das Auge scheint fast vorbeizublicken, als ob er deine Schwächen und deine Schuld gar nicht mehr wahrnimmt. Es ist fast, als blickt er durch dich durch, auf etwas, was nur er als Gott sehen kann, nämlich unser, dein und mein wahres Wesen, das Gott von Ewigkeit her gemeint hat. Also Gott, wie er sich dich und mich ausgedacht hat mit allem, was eben noch Gestalt gewinnen soll, durch seine Vergebung und sein gnädiges Wirken, durch seinen Segen. Wo brauche ich heute Vergebung? Und was soll sich entwickeln? Was soll noch Gestalt gewinnen in meinem Leben? Was löst dieser erbarmende Blick bei mir aus? Und können wir diesen Blick aufnehmen und uns unter dem Erbarmen Gottes sehen? Uns mit unserer ganzen Biografie, unserer Geschichte, unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Teilen wir dieses Erbarmen Gottes, was er mit uns hat? Und können wir diesen Blick aufnehmen und ihn für unsere Mitmenschen mitnehmen? Dass wir sie sehen unter dem Erbarmen Gottes mit all dem, was noch werden soll? Was sich noch entwickeln soll, dass wir niemanden festlegen auf das, was jetzt ist? Können wir uns sehen, wie Gott uns gemeint hat und unseren Nächsten? Können wir sehen, was verborgen ist, was Gott noch entfalten möchte? Können wir diesen prophetischen Blick aufnehmen und uns ermutigen lassen für die nächsten Schritte? Vielleicht sogar ermutigt, über Mauern zu springen, weil er eben auch der Weltenherr ist, der sich erbarmt? Wenn wir dieses Christusbild mit durch den Heiligen Geist, wie es in Gottes Wort heißt, erleuchteten Herzensaugen sehen und uns vom Heiligen Geist dabei helfen lassen, dann werden wir mehr gestärkt sein als verunsichert. Die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes stehen im Gleichgewicht. Uns begegnet der eine Gott. Gott hat Christus durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben. Brauchen wir nicht zutiefst Rettung? So gut, wie wir es vielleicht schaffen zu leben in dieser Welt, aber brauchen wir nicht an allen Ecken und Enden doch einen erbarmenden Retter? Wir haben doch unser Leben nicht im Griff. Wir wissen gar nicht, was morgen ist. Wir haben so vieles nicht in der Hand. Und brauchen wir da nicht einen, der letztlich regiert? Und wenn wir irgendwem unser Leben anvertrauen wollen, dann doch dem erbarmenden Gott, unter dessen Regentschaft wir sicher sind, sicher aufbewahrt sind für diese Zeit und die Ewigkeit. Gott hat Christus durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, um Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben. Also ein Geschenk, was sich heute bietet, dass wir heute neu Christus als unseren persönlichen Retter, aber auch als persönlichen Herrn annehmen. Ganz konkret für unser Leben, für das, was euch heute beschäftigt, für das, was ihr mitgebracht habt und für das, worauf ihr zugeht. Neue Hinwendung zu diesem Gott. Vergebung empfangen, sich neu ausrichten. Christus können wir nicht aufteilen auf eine Seite, die uns vielleicht irgendwie lieber wäre. Es gibt nur den ganzen Christus und es gibt ihn so, wie er uns geschenkt ist. Christus ist der, der alles regiert, der Weltenherr, und da können wir Frieden finden, Hoffnung und Mut finden in dieser Stärke angesichts von allen Lebenswidrigkeiten, angesichts von Elend und Ungerechtigkeit. Und auch wenn sich viele Fragen in unserem Leben nicht lösen werden und wir nicht alle Antworten bekommen, dann wissen wir doch, am Ende werden wir vor ihm stehen und Fragen werden sich auflösen und Antworten werden sich finden lassen und seine Gerechtigkeit wird am Ende triumphieren. Das ist ein ganz starker Trost. Und auf diesen Trost hin können wir alles zusammenlegen, was er uns an Ressourcen und Energien gibt und Hoffnung in diese Welt tragen, weil er regiert. Er ist der Weltenherr, der für uns nicht bedrohlich sein braucht. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann sagt er, fürchte dich nicht zu uns. Er ist zugleich der, der sich erbarmt über dich, über mich, über uns alle und diese Welt. Er hat sich ja schon erbarmt und ist Mensch geworden. Hat sich hingegeben in seiner Liebe bis zum Tod am Kreuz, um alle Distanz zwischen uns und dem Vater im Himmel aufzuheben. Wir haben alle keine weiße Weste und wir passen zu diesem nur ausschließlich guten Gott nicht. Aber er hat mit dem Kreuz die Brücke geschlagen und lädt uns ein, Gottes Kinder zu werden und unter seiner Regierung zu leben. Er ist der Erbarmer. In Christus begegnen uns Gottes Liebe, sein Erbarmen und Gottes Gerechtigkeit, Gottes Macht. Christus können wir nicht nur als Freund und Bruder haben. Er ist auch unser Retter und Erlöser. Und ja, er ist und war in seinem Leben hier sanftmütig und demütig, das Lamm, das unsere Sünde wegträgt. Ja, Christus ist unser persönlicher Retter und Richter, der allmächtige Herr, aber er ist eben auch der Weltenherr, der, wie es blumig heißt, der Löwe von Juda. Wild, souverän, mächtig, erhaben, allmächtig. Jesus ist nicht handzahm und wir werden ihn nicht manipulieren können. Wir werden ihn nicht zwingen können, zu tun, was wir wollen. Er bleibt souverän, unvorstellbar groß und mächtig, aber wir können in seiner Größe Trost und Frieden und Kraft finden. Und wie stehen wir nun vor ihm? Und was rührt sein Blick in uns an, auch wenn uns vielleicht diese Malweise sehr fremd ist? Es geht ja um die Verkündigung, dass er uns hier als Weltenherr und Erbarmer verkündigt wird. Und können wir und wollen wir ihn so greifen, so unzerteilt als beides? Darf er der Herr unseres Lebens und zugleich der Erbarmer unseres Lebens sein? Was rührt er in dir an, der Weltenherr? Und was rührt er an, der Erbarmer? Was bringt das Lamm in dir zum Klingen und was der Löwe? Er ist beides. Vor ihm können wir nichts verheimlichen, er sieht uns. Er sieht dich und mich. Und das hat ungeheure Kraft, belebende Kraft. Er sieht dich. Du bist nicht allein. Er sieht dich mit allen Ungereimtheiten und Lasten und Lastern, mit deinem Kreisen um dich selbst und andere Götzen. Er sieht dich und er zieht dich in seine Gegenwart. Er spürt unser Nah- und unser Fernsein. Das ist entlastend und ermutigend. Sein Blick will uns heute in die Gemeinschaft mit ihm ziehen, auf eine neue und tiefe, vielleicht andere Weise als bisher. Und wir dürfen umkehren. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen kommen, wie wir sind und brauchen nicht bleiben, wie wir sind. Er möchte uns vergeben und wir dürfen uns vergeben. Wir dürfen anderen vergeben. Wir dürfen ausgesöhnt leben mit anderen und unserer Biografie und der Zukunft, die wir noch nicht kennen. Alles darf sein, weil unter dem Schutz dieses Weltenherrn und Erbarmers werden wir durch alles durchgehen können, was noch kommen wird. Und das macht uns getrost. Wir dürfen uns heute ermutigen und stärken lassen. Aber es geht gar nicht nur um uns. Denn Vers 32 von letzter Woche gehört ja dazu. Gott hat Christus durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, um Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und der Heilige Geist. Sind wir Zeugen mit unserem Leben dafür, dass Christus der Weltenherr ist? Und sind wir Zeugen dafür, dass er der Erbarmer ist? Leben wir dafür, für beides, für seine Regentschaft, dass sein Reich kommt? Und manifestieren wir es mit unserem Leben, mit dem Einfluss, den er uns gibt in unserem Umfeld? Und stehen wir dafür ein, in der Kraft, die er uns gibt, dass er regiert? Prägen wir unser Umfeld? Sind wir die Gesandten, die gehen? Sind wir diese Zeugen des Geschehens, dass er der Weltenherr ist und der Erbarmer? Und leben wir das mit unserem Leben, dass er reines Erbarmen ist und seine Liebe, sein Herz für jeden schlägt? Und erkennen, dass die Menschen, die mit uns zu tun haben, spüren sie diesen Herzschlag Gottes, wenn sie uns begegnen? Und das soll keinen Druck auslösen, sondern das soll eigentlich eine Befreiung auslösen, dass wir sehen, wozu wir berufen sind. Jesus, Weltenherr und Erbarmer, und wir sind seine Zeugen. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft. Er zieht uns in seine Gemeinschaft. Und das ermutigt. Und wir sind heute aufgerufen zu The Turning, zu einer Wende, zu einer neuen Hinkehr. Wir zuerst, aber dann soll da eine Bewegung entstehen, dass andere hineingeholt werden in diese erbarmenden Arme Gottes, in diese starken regierenden Arme Gottes. Was sind wir für Botschafter der besten Nachricht dieser Welt? Aber das muss zuerst unser Herz berühren in aller Tiefe, damit wir diese Welt berühren können mit dieser fantastischen Botschaft. Das ist wie ein Lauffeuer, sich weiterzieht durch alle Situationen, in denen wir stehen. Und so ist diese Predigt heute über diese beiden Bibelverse eine große Einladung, dass wir eine neue Bewegung, Berührung zulassen, eine Gottesbegegnung, ausgehend von Gottes Wort und der Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die mit unserem Herzen etwas macht und wo wir einen neuen Schub, einen Rückenwind haben, als Gesandte Fahrt aufzunehmen. Heute feiern wir wie immer Abendmahl. Heute nicht in großen Gruppen wie am ersten Sonntag des Monats. Heute ist es nur eine individuelle Möglichkeit, alleine oder zu zweit oder mit einer Gruppe Abendmahl zu nehmen. Und im Abendmahl erinnern Christen weltweit daran, dass Christus der Retter ist. Er hat sein Blut fließen lassen, ist ans Kreuz gegangen, um stellvertretend allen Mist auszuräumen, der uns von Gott trennt. Das heißt, wir verdanken ihm alles. Kinder Gottes werden wir nur geschenkt durch Jesus Christus. Das heißt, Abendmahl heißt, ich tauche ein in diese Kindschaft. Ich sage, ja, danke Jesus, dass du mir das ermöglicht hast, dass ich Kind Gottes sein kann. Dass ich unter deiner Herrschaft, deiner Regie, deinem Regieren leben darf und unter deinem Erbarmen. Es gibt nichts Besseres. Und damit treten wir in eine weltweite Gemeinschaft ein, aber zugleich ist es eine Sendung, die wir aufnehmen im Abendmahl. Wir sind Botschafter an Christi Stadt für sein Erbarmen und seine Möglichkeiten. Abendmahl und Segen. Wir werden gleich eine Lobpreiszeit haben, in der wir sowohl Abendmahl nehmen können und einen Bund schließen können, ob nun erstmals oder einfach erneut und wieder, vielleicht auch für etwas Konkretes. Aber es stehen auch Segnungsteams bereit hinten, was immer ihr auf dem Herzen habt. Ihr könnt für euch beten lassen, einen Segen mitnehmen, euch senden lassen, wofür auch immer, was immer Gott euch gerade ins Herz geschrieben hat. Also wir dürfen jetzt gleich eine Zeit genießen, wo wir unseren Bund mit Gott festmachen dürfen, wo wir uns segnen lassen können, wo wir einsteigen in Anbetung. Und wisst ihr, Anbetung ist Mission. Und Mission ist Anbetung. Das ist beides genauso wenig auseinander zu dividieren wie die zwei Gesichtshälften, die wir heute betrachtet haben. Es gibt nur einen Gott als Erbarmen und Regenten. Und es gibt nur einen Weg für uns, ihn zu anbeten, indem wir uns senden lassen und gehen. Und so ist ein anbetender Lebensstil Mission. Und Mission ist Anbetung. Denn indem wir seine Sendung in die Welt tragen, vermehren wir seine Ehre. Es ist immerhin schon was, wenn wir mit unserer Anbetung allein bleiben. Aber davon erweitert sich nicht die Ehre Gottes in dieser Welt. Anbetung und Mission, Mission und Anbetung. Also ist es heute eine Einladung zu Umkehr, neuer, tieferer Hinkehr zu Gott, Vergebung zu empfangen, Erlösung und ausgerüstet zu werden mit dem Heiligen Geist für die Sendung, für die wir leben. Wir leben für das Beste, was es überhaupt gibt, die beste Botschaft. Ich kenne keine Nachricht, die besser wäre. Gott hat Christus durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, um Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und der Heilige Geist. Und dieser Nachsatz ist so wichtig, denn es geht nicht um unsere Kraft, sondern dass wir uns dem Heiligen Geist öffnen und er uns erfüllt und wir in Gottes Kraft in der Lage sind, Gottes Erbarmen und Regieren in diese Welt zu bringen. Das können wir nur durch ihn, nur mit ihm. Aber das ist wunderbar. Ich spreche noch ein Gebet. Und wer möchte, der kann aufstehen und das innerlich mitbeten. Und dann könnt ihr auch gerne stehen bleiben, weil dann der Lobpreis weitergeht. Danke, Jesus Christus, dass du mich heute ansiehst. Dass du mich siehst, mit deinem Erbarmen und mit deiner Macht, mit deiner Barmherzigkeit und deiner Gerechtigkeit. Danke, dass du mich einlädst, dass dein Blick mich zu dir zieht. Ich darf kommen. Und ich will mich dir zuwenden, ungeteilt. Ich will dir in die Arme laufen und mich bergen in deiner Macht und Liebe, denn nur da werde ich für Zeit und Ewigkeit geborgen sein. Ich will kommen mit all dem, was mich belastet, und es dir in die Hand geben, weil es für mich zu groß ist. Löse du mich aus Destruktivem heraus. Und tu du dein Werk in mir, dass all das Gute, was du längst in mir siehst, sich noch verwirklicht und weiter wächst und sich entwickeln kann. Du liebst uns und du liebst in deiner Liebe aus uns Großartiges heraus bis zu unserem letzten Atemzug. Und dafür wollen wir unser Leben dir in die Hand geben, dass du es krönen darfst, dass du es veredeln darfst. Und danke, Heiliger Geist, dass du mich erfüllen willst. Komm, Heiliger Geist, in mein Leben. Füll du mich mit dieser Liebe und Kraft, die göttlich ist, dass mein Leben ein Ausfluss davon wird. Und Heiliger Geist, entzünde neu deine Freude in mir, dass ich Botschafter dieser besten Nachricht der Welt bin. In deiner Kraft, in deiner Liebe und mit deinen Möglichkeiten. Amen.